Seit dem 28. April läuft der Prozess um den getöteten Fabian aus Güstrow. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten Gina H. Mord an dem Achtjährigen vor. Die bisherigen Verhandlungstage brachten Dinge ans Licht, die teilweise nur schwer zu ertragen sind. Zum Beispiel, mit welch massiver Gewalt der kleine Junge getötet wurde. Oder auch, dass Fabians Vater, Matthias R., wieder mit der Angeklagten zusammenkam, nachdem diese schon in U-Haft genommen worden war. Ein Fokus lag auf der Beziehung zwischen Fabians Vater und Gina H. Denn in dieser wird das Motiv für die grausame Tat vermutet. Es wurden etliche Sprachnachrichten vorgespielt, die einen Einblick in das toxische Verhältnis der beiden geben und zeigen, in welchem Umfeld der kleine Junge gelebt hat. Fabians Mutter, Dorina L., zeigt im Prozess eine enorme Stärke. Sie nahm an fast allen Prozesstagen teil. Sie will ihrem Jungen ein Gesicht geben. Dorina L. will die größtmögliche Aufmerksamkeit, damit ihrem Sohn Gerechtigkeit widerfährt. Bis das geschehen kann, gilt es, etliche Spuren auszuwerten. Viele deuten in eine Richtung.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind bei Folge 3 angekommen von Tatort MV, der Fall Fabian. Heute habe ich mir gleich zwei Gäste parallel dazu geholt, nämlich meine Kolleginnen und Kollegen Christine Wiegert und Alexander Kalski. Und wir sprechen heute darüber, wie die beiden den Prozess erleben. Die waren bei verschiedenen Prozesstagen dabei, wie ihr Eindruck von den Prozessbeteiligten ist und welche neuen Fakten es bislang gibt. Herzlich willkommen, ihr zwei. Danke, dass ihr dabei seid. Und liebe Tini, wir fangen mal mit dir an. Du warst das erste Mal bei einem Gerichtsprozess dabei. Und ich glaube, dass es nicht ganz viele Menschen gibt, die regelmäßig vor Gericht sind. Und von daher beschreib doch bitte mal, wie das dort abläuft. Darf da jeder hin? Gibt es da Sicherheitsvorkehrungen? Wie ist es, wenn man dann vorm Landgericht in Rostock ankommt?
Ja, also ich war bisher bei 3 Prozesstagen dabei. Und bei meinem ersten Prozesstag war ich sehr aufgeregt. Ich war ein bisschen zu früh da. Und dann stand man auch erstmal in der Schlange. Und dann hat man überlegt, so wo geht man eigentlich rein? Und dann habe ich gesehen, wo der Presseeingang ist und habe auf meine Kollegen gewartet und hatte meinen Presseausweis dann auch schon bereit. Und dann hat man sich angestellt und die Rucksäcke wurden kontrolliert. Genau, dann ist man zusammen reingegangen und wenn man oben war, wurde man auch nochmal kontrolliert. Und dann ist man in den Gerichtssaal reingegangen und wenn alle sich hingesetzt haben und auch Besucher und Presse alle da waren, dann kam die Angeklagte auch rein und zum Schluss der Richter. Und wenn der Richter dann da war, dann sind alle aufgestanden und dann hat der Richter gesagt, man darf sich wieder hinsetzen. Und dann hat der Prozess auch angefangen.
Also wenn man jetzt nicht von der Presse quasi akkreditiert ist, als Besucher kann man auch teilnehmen, muss sich ausweisen und wird aber auch so kontrolliert wahrscheinlich, wie du es gerade beschrieben hast.
Genau, also alle können zum Prozesstag kommen. Wer zuerst da ist, kommt dann auch rein. Und es waren noch sehr viele Besucher da, die Stühle waren alle besetzt, würde ich sagen.
Okay. Und genau, der oberste Richter bei diesem Verfahren ist ja Herr Schütt. Der eröffnet dann das Verfahren und dann geht's quasi los. Was passiert dann? Was ist an dem allerersten Gerichtstag passiert, an dem du dabei warst?
Ja, also der Richter hat dann die Verhandlungen eröffnet sozusagen und dann werden die Zeugen aufgerufen. Und bei meinem ersten Prozesstag war die Oma anwesend von Fabian. Und das war ein sehr emotionaler Tag, weil ja die Oma sehr kalt war im Gerichtssaal und das hat sich auch auf die Besucher ausgewirkt. Und immer wenn gerade kein Zeuge im Gerichtssaal aufgerufen wurde, dann wurden Sprachnachrichten angehört. Das ist so der Weg im Alltag im Gerichtssaal, würde ich sagen, wie das abläuft.
Zu den Prozessbeteiligten kommen wir gleich nochmal. Ich würde jetzt einmal noch Alex begrüßen. Hallo, wir hatten ja schon das Vergnügen hier und du bist bei den allermeisten Terminen dabei, weil du unser federführender Reporter von vor Ort bist. Und ich würde gerne, bevor wir über das ganze emotionale Gemengelage sprechen, einmal von dir hören, was ist jetzt eigentlich der aktuelle Stand der Dinge und was wissen wir heute, was wir zu Prozessbeginn am 28. April noch nicht wussten?
Das, was alles neu ist und was uns jetzt in den letzten 9 Prozesstagen vom Gericht präsentiert wurde, sind vor allem die Indizien, die die Ermittler gesammelt haben und die Angeklagte Gina H. belasten sollen und auf die sich auch entsprechend die Mordklage stützt. Da zählt zum einen die Überwachungskamera. Es gibt Aufnahmen aus einem Elektrofachgeschäft in Güstrow in der Schweriner Straße, nur wenige Meter von Fabians Wohnung entfernt, die zu ungefähren Zeit, als Fabian verschwunden sein muss, das Auto in die Richtung des Wohnorts von Fabian fahren und 10 Minuten später auch wieder zurückkommt. Das Auto lässt sich eindeutig Gina H. zuordnen. Man sieht, erkennt das Kennzeichen. Allerdings sieht man nicht, wer drinne sitzt und auch nicht, wie viele Personen drinne sitzen. Was auch präsentiert wurde, sind ausgewertete Daten vom Handy der Angeklagten. Und dort lässt sich festhalten, dass das Handy immer zu relevanten Zeiten, also wenn Fabian in Güstrow verschwunden ist, wann er wahrscheinlich getötet wurde, beziehungsweise nach Klein-Upal gebracht wurde, dass das Handy in diesen Zeiträumen immer ausgeschaltet war von ihr.
Und sag mal, ist das ein typisches Verhalten von ihr? Also manche Leute machen ja regelmäßig ihr Handy aus, um mal irgendwie ihre Ruhe zu haben.
Nein, also soweit wir wissen, ist das absolut untypisch für sie gewesen. Also man konnte wirklich sehr viele Monate zurückblicken und hatte quasi eine mehr oder weniger lückenlose Folge, an denen das Handy an war. Und auch im Nachhinein, also es war wirklich nur an diesem Tag, wo es zu den entsprechenden Zeiten ausgeschaltet wurde, was natürlich den Verdacht erhärtet hat im Sinne der Ermittler. Was auch auf dem Handy gefunden wurde, war ein Foto, was sie in einem kleinen Waldstück gemacht hat. Man sieht einen Weg, einen typischen Waldweg, wie er in den Wald hineinführt. Und sie war dort mit ihrem Hund unterwegs. Und die Ermittler haben die Geodaten des Fotos auswerten können, also wann und wo es entstanden ist. Und es ist am 10. Oktober um 11.19 Uhr entstanden, ungefähr die Zeit, wo auch Fabian getötet worden sein soll in Klein-Upal. Und das Foto ist auch nur knapp 1000 Meter vom späteren Fundort entstanden, was auch ein weiteres starkes Indiz ist, was die Ermittler dort präsentieren konnten. Und was die Ermittler noch finden konnten, waren Blutspuren, die sich auf einer Küchenrolle befanden und die wiederum in Gina H.'s Auto gefunden wurde. Und auch weitere DNA-Spuren, die mit sehr großer Sicherheit, sagen wir es lieber so, Fabian zugeordnet werden konnten. Allerdings ist hier nicht klar, wann diese Spuren ins Auto gelangt sind. Das lässt sich einfach nicht mehr sagen, auch rechtsmedizinisch. Allerdings, und das versuchten die Ermittler auch immer wieder klar zu machen, viele Zeugen und Bekannte von Gina haben sie als eine sehr ordentliche Frau beschrieben, gerade wenn es um ihr Auto ging, das immer sehr aufgeräumt war. Sie hat gesagt, dass dieses Blut aus dem August stammen solle. Dort war sie noch mit Fabian, damals bestand noch Kontakt zwischen ihr und Fabian. Soll sie mit ihrem leiblichen Sohn und Fabian zu einem See gefahren sein und dort hat es angeblich einen Badeunfall gegeben, an dem sich Fabian am Fuß geschnitten hat. Damit erklärt sie das. Wie gesagt, das lässt sich aber nicht mehr zweifelsfrei feststellen, wann dieses Blut und diese Küchenrolle ins Auto gekommen sind.
Und wurde nochmal darüber gesprochen, ob dieser Badeunfall stattgefunden hat? Also wussten andere von diesem Badeunfall?
Es gab Hinweise darauf, dass das wirklich so stattgefunden hat. Es gab aber auch andere Aussagen, die meinten, dass sich ihr leiblicher Sohn an dem Tag geschnitten hat beim Badeunfall. Da gibt es widersprüchliche Aussagen, das lässt sich heute nicht mehr klar rekonstruieren. Und was die Ermittler auch gefunden haben, sind Fasern eines grauen Pullis, der höchstwahrscheinlich zu Fabians Pulli passt, den er am Tag des Verschwindens und auch seines Todes getragen hat. Allerdings präsentierten hier auch die Anwälte von Gina einen Pullover, den sie angeblich auch gekauft hatte, auch einen grauen, auch von Lidl, für ihren Sohn. Und damit versuchten die Anwälte so dieses Indiz zu entkräften. Bisher gibt es aber noch kein wirkliches Gutachten, was da Unterschiede herstellt oder ob es bei diesem Indiz bleibt. Weil das wäre natürlich ein starkes Indiz, weil dieser Pulli hätte sonst anders, außer an diesem Tattag, nicht in ihr Auto gelangen können, weil als der Pulli gekauft wurde, gab es schon keinen Kontakt mehr zwischen den beiden.
Okay, also momentan wird sich darüber gestritten, ist das ein Pulli von der Art, wie ihn Fabian am Tattag trug? Oder ist es ein anderer grauer Pulli, den ihr Sohn auch besitzt?
Genau.
Okay, und ist denn schon geklärt, ob die beiden Jungs das gleiche Modell an Pulli haben? Weil es gibt ja unterschiedliche graue Pullis und auch unterschiedliche Grautöne.
Die sind unterschiedlich.
Oh, okay, das ist klar. Also es müsste unter Umständen ja herauszufinden sein, stammen diese Fasern jetzt von einem dunkelgrauen oder von einem hellgrauen Pulli?
Theoretisch kann man das nachvollziehen, ja.
Okay.
Die Ermittler fanden bei Fabian auch noch Fasern an seiner Hand. Das ist ein weiteres Indiz für die Ermittler, die einem Kleidungsstück der Angeklagten zugeordnet werden können. Auch hier wieder nicht natürlich zweifelsfrei. So eine Faserspur ist jetzt nicht wie so ein Fingerabdruck, die hundertprozentig jemanden identifiziert. Aber man kann sagen, das war ein ähnliches Kleidungsstück. Die ähnliche Farbe, ähnliche Herstellung, das kann man sagen. Und eine solche Faser wurde an Fabians Hand gefunden. Die Ermittler hatten auch sehr viele Chatverläufe von Gina ausgewertet und auch von eigentlich allen Beteiligten, auch von Fabians Vater. Und in diesen Chatverläufen, und das wurde auch schon in den vergangenen Prozesstagen präsentiert, gibt es eine Sprachnachricht, die Gina an einen Bekannten geschickt hat und wo sie sich darüber austauschen, was sie am 10. Oktober, also dem Tag, an dem Fabian getötet wurde, gemacht hat. Und sie sprechen quasi so ihr Alibi ab. Was natürlich erstmal merkwürdig ist, wenn man eigentlich ja weiß, dass man nicht vor Ort war. Das präsentierten die Ermittler auch als ein Indiz dafür, dass sie für dieses Verbrechen verantwortlich sein soll.
Wird denn der Bekannte noch vor Gericht gehört werden?
Ja, also es gibt dort mehrere Personen aus ihrem Umfeld, die noch als Zeugen geladen sind vor Gericht, ja. Und diese Chat-Verläufe von Gina H. zeigen generell auch Widersprüchlichkeiten in ihren Aussagen zu diesem 10. Oktober. Zuerst spricht sie davon, und das ist auch die Aussage, die sie mit ihrem Bekannten abgesprochen hat, dass sie den ganzen Tag im Stall war und mit den Pferden gearbeitet hat. Später heißt es denn, so das sagte Gina H., denn Fabians Vater, dass sie einen Bekannten getroffen hat. Und wenig später heißt es denn wieder, dass sie nach Güstrow gefahren ist, um etwas für ihre Großeltern bei der Sparkasse zu erledigen. Dort sehen die Ermittler natürlich auch diese klaren Widersprüche und nehmen das höchstwahrscheinlich auch als Indiz dafür, dass sie lügt, was den 10. Oktober angeht.
Erstmal habe ich noch eine Frage zu der Bank. Wenn sie was für ihre Großeltern bei der Bank erledigt haben will, gibt es denn einen Vermerk bei der Bank, dass sie da war?
Nein, den gibt es nicht, aber das begründet sie damit, und das soll auch letzten Endes erklären, dass sie auf dieser Videokamera, die ich anfangs erwähnte, 10 Minuten später sieht man dieses Auto ja wieder zurückkommen. Und sie begründet das damit, und weshalb sie auch nicht bei der Bank war, dass sie die EC-Karte vergessen hatte und wieder zurückfahren musste. Okay. Sie lässt dann aber offen, warum sie nicht nochmal hinfährt, okay, um das Wichtige zu erledigen.
Du hast ja jetzt wirklich einige Punkte angesprochen, die auf jeden Fall eine deutliche Sprache sprechen. Sind wir immer noch im Indizienbereich oder wird irgendwas davon bereits als Beweis gehandelt?
Nein, bisher sind wir absolut immer noch im Indizienbereich, denn es fehlen einfach klare Beweise, wie beispielsweise eine Tatwaffe mit ihrer DNA drauf. Selbst diese Überwachungsaufzeichnungen, so sie zeigen ja nicht, wer sitzt in dem Auto. Auch dieses ausgeschaltete Handy sagt jetzt nicht viel aus. Das kann viele Gründe haben, warum sie das ausgeschaltet hat, und auch die Fasernspuren, weil sie halt nicht hundertprozentig identifizierend sind wie ein Fingerabdruck. Deswegen sind wir immer noch im Indizienbereich. Allerdings, so sagte es mir Stefan Harendorf, ein Kriminologe von der Universität Greifswald, dass das in Deutschland auch nicht unüblich sei, Mordprozesse mit Indizien zu führen, denn oft fehlen Zeugenaussagen, wenn das Opfer bereits tot ist natürlich, aber auch Geständnisse fehlen, Tatwaffen fehlen. Das ist nichts Unübliches im deutschen Rechtssystem. Und entsprechend können auch Indizien zu einem Urteil führen, wenn sie eben eindeutig sind oder zumindest eine klare Sprache sprechen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Vorsitzende Richter bereits jetzt relativ zum Beginn des ganzen Prozesses schon 10 weitere Verhandlungstage bis September angesetzt hatte. Dann sind wir insgesamt bei 27 Prozesstagen. Einfach damit keinen Wenn und Aber irgendwie übrig bleibt und am Ende, auch wenn es bei Indizien bleibt, die eine klare Sprache sprechen.
Am vergangenen Prozesstag, bei dem ihr dabei wart, ging es um den Obduktionsbericht. Das war ein harter Tag. Vielleicht fängt Tini mal an. Wie lief das ab und was habt ihr da alles gesehen und gehört?
Ja, also beim letzten Prozesstag haben wir Bilder gesehen von Fabians Leiche. Als wir die gesehen haben, war man kurz geschockt, also ich auch, würde ich sagen. Aber man kann das dann gut trennen, wenn man im Gerichtssaal sitzt und die Bilder sieht. Dann versucht man sich, glaube ich, selbst davon ein bisschen zu trennen. und das nicht zu nah an sich ranzulassen, damit man auch nicht so betroffen ist in dem Moment.
Wie hast du denn die Stimmung im Gericht wahrgenommen?
Ich würde sagen, sehr ruhig. Also es wurde nicht geredet, geflüstert, es war einfach sehr still.
Waren die Besucher, die waren auch alle durchgängig anwesend oder hat sich dann jemand entschieden, ich will mir das gar nicht angucken?
Ein Reporter hat den Saal verlassen am Vormittag. Genau, also es gibt einige Menschen, die dann für sich, glaube ich, entscheiden, dass sie das nicht sehen wollen oder in dem Moment erst merken, dass es zu viel ist und dann den Saal verlassen.
Okay. Alex, du warst auch dabei und wie war das für dich?
Ich würde sagen, ähnlich wie Tini. Also ich habe da ein dickes Fell und lasse das auch nicht zu sehr an mich ran. Das kriege ich professionell getrennt, dass ich da eben mein Job in dem Moment im Vordergrund sehe und weiß, warum ich das mache und wofür ich das mache. Und das hilft mir dabei, das einfach auch zu verkraften, so diese Bilder, die man sieht. Weil auch wenn sie einem jetzt nicht nachhaltig irgendwie belasten bisher, machen die natürlich was mit einem, wenn man das sieht. Weil die Bilder hatten es in sich. Das kann man schon so sagen, ohne da jetzt in Details gehen zu wollen. Aber der Obduktionsbericht, den der Rechtsmediziner da vorgestellt hat, man konnte es schon an den Bildern erahnen, aber auch das, was er gesagt hatte, machte deutlich, was für eine massive Gewalt und auch Brutalität bei dem Verbrechen passiert sein muss.
Ja, und ich meine, genau das ist ja auch der Grund, warum eben da so genau hingeguckt wird, warum diese Bilder gezeigt werden und warum auch in der Ausführlichkeit und der Detailtiefe über die Verletzung gesprochen wird, weil es eben etwas über das Verbrechen aussagt, richtig?
Genau.
Welche Verletzungen hat Fabian denn erlitten?
Insgesamt konnten 6 Stiche nachgewiesen werden an seinem Oberkörper von einer circa 10 cm langen und 2 cm breiten Klinge. Höchstwahrscheinlich so eine Art Küchenmesser, weil es eine einschneidige Klinge ist, also nur an einer Seite wirklich scharf ist, die andere stumpf. Und diese Messerstiche haben eigentlich alle wichtigen Organe getroffen. Herz mehrfach, die Lunge wurde getroffen, die Leber wurde getroffen. Und der Rechtsmediziner kam schlussendlich zu dem Ergebnis, dass Fabian verblutet sein muss aufgrund der schweren Verletzungen.
Wurde darüber gesprochen, wie lange Fabian noch gelebt hat?
Nein, das konnte nicht gesagt werden. Das lässt sich nachträglich nicht sagen. Auch durch die schweren Verbrennungen. Das hat einfach auch nochmal die Spurensicherung, auch die rechtsmedizinischen Gutachten einfach enorm erschwert. So der Rechtsmediziner. Aber was bei mir besonders hängen geblieben ist, dass durch die Stiche mehrere Rippen durchtrennt wurden und auch das Brustbein durchstochen wurde, was einfach zeigt, was da für eine Gewalt vonstatten gegangen ist. Das nahm natürlich Gina Haas Anwälte zum Anlass, um nachzufragen, wer denn solch eine Gewalt ausüben könnte, ob eine Frau dazu überhaupt imstande wäre, so viel Kraft aufzuwenden, um Knochen zu durchtrennen mit dem Messer. Und da war eigentlich die kurze und knappe Antwort vom Rechtsmediziner, dass das jeder kann, der will.
Okay, also das konnte dann auch nicht zur Entlastung der Angeklagten angeführt werden.
Nein.
Tini, als es um diesen Obduktionsbericht ging und als auch diese Bilder gezeigt wurden und der Gutachter ausgeführt hat, welcher Gewalt Fabian ausgesetzt war, hast du da mal die Angeklagte beobachtet?
Ja, wir haben die Angeklagte beobachtet und festgestellt, dass sie viel in ihrem Aktenordner geblättert hat. Sie hat auch was aufgeschrieben, aber vor allem hat sie einfach nicht hingeguckt oder auf den Ordner gestarrt. Und sie hat einfach nicht hingesehen, würde ich sagen.
Okay, und das ist total interpretativ. Konnte man an ihrer Miene irgendwas ablesen? Oder?
Also ich würde sagen, sie sah sehr emotionslos aus, als würde sie das gar nichts angehen, als wäre sie nicht diejenige, die dort angeklagt wird.
Alex, wie hast du das wahrgenommen?
Ähnlich, und das zieht sich auch so durch den ganzen Prozess eigentlich. So, sie sitzt da wirklich sehr regungslos in den meisten Fällen. Wenn es um explizite Bilder geht, schaut sie immer weg. Das Einzige, wo sie mal einigermaßen Emotionen gezeigt hat und gelacht hat, ist, wenn in Chatverläufen, die vorgespielt wurden, gerade Sprachnachrichten, wenn es da um das Liebesleben zu Fabians Vater geht. Aber da kommen wir sicherlich später nochmal zu.
War die Mutter an dem Prozesstag anwesend, als es um den Obduktionsbericht ging?
Nein, da war Fabians Mutter nicht vor Ort im Gerichtssaal, auch schon beim vorletzten Prozesstag. Da war sie auch nicht dabei. Auch dort wurden schon weil es dort um den Fundort ging und welche Spuren dort sichergestellt werden konnten. Dementsprechend wurden dort auch schon Bilder von seiner verbrannten Leiche gezeigt. Da an diesen Prozesstagen bleibt Dorina L. dem Prozess fern. Dort sitzt dann nur noch ihre Anwältin Christina Beter als Nebenklagevertreterin vor Ort. Aber das tut sie sich nicht an.
Ich würde gerne noch ein bisschen über die Familienverhältnisse sprechen, in denen Fabian lebte. Was wissen wir darüber?
Auch darüber konnten wir bis in den bisherigen Prozesstagen schon recht tiefe Einblicke bekommen. Es wurden, wie ich schon andeutete, Chatverläufe vorgelesen oder Sprachnachrichten abgespielt. Es wurden verschiedenste Zeugen aus dem Umfeld von Fabian gehört, auch vom Jugendclub, in dem er immer war, oder wenn es Bekannte waren. Und dann wollte der Vorsitzende Richter immer erstmal wissen, wie Fabian als Mensch war. So, das war erstmal so das Erste, was er wissen wollte. Und er wurde eigentlich von allen immer als ein sehr, sehr höflicher, netter, aber manchmal auch ein bisschen frecher Junge bezeichnet, der viel Spaß daran hatte, entweder Computerspiele zu spielen oder auch draußen mit Freunden unterwegs zu sein. Gerade wenn er bei seinem Vater war, auch mit dem Trecker irgendwie unterwegs zu sein. Oder eben in diesem Jugendclub mit Freunden spielte. Er wird da als ein sehr aufgeweckter junger Mensch dargestellt. Dabei ging es aber auch immer viel darum, wie vertrauensvoll war Fabian zu Fremden. Hätte es möglich sein können, dass er an diesem Tag zu einer fremden Person eingestiegen ist. Aber das konnten eigentlich alle Zeugenaussagen entkräften, weil auch Dorina L. als Mutter immer mit ihm trainiert hatte, wie er mit Fremden umgeht, wie er sich zu verhalten hat, wenn er alleine zu Hause ist. Sie arbeitet im Schichtbetrieb, ist alleinerziehend. Dementsprechend ist es ganz normal, dass er auch mal Tage, ein paar Stunden alleine zu Hause war, wenn er von der Schule kam. Und das hat sie aber alles mit ihm akribisch trainiert, wie er sich zu verhalten hat. Und sie hat ihn immer als einen sehr, und das haben eigentlich alle, die zu ihm ausgesagt haben, als einen sehr zuverlässigen Jungen beschrieben, der niemals mit einem Fremden mitgehen würde. Vor allem ging es aber, wenn wir über die Familienverhältnisse sprechen, um die Beziehung zwischen Fabians Vater und der Angeklagten. Das war so das überschattende Thema so der ersten Prozesstage, weil, wie sich herausgestellt hat, zu Beginn des Prozesses ist Matthias R. wieder mit der Angeklagten zusammengekommen, während sie in Untersuchungshaft saß. Und das sorgte, ich glaube, nicht nur im Gerichtssaal für Kopfschütteln und auch Unverständnis, denn Matthias R. hat auch seine kompletten Aussagen im Endeffekt entschärft. Teilweise widerspricht er sich in der Vernehmung mit der Polizei noch, auch während es noch als Vermisstensuche galt, aber auch später sagte er immer, dass die Angeklagte eine kontrollsüchtige, eifersüchtige und manipulative Frau sei. Und dass es immer nur um sie ging, so narzisstische Persönlichkeitszüge. Von dem war in den Verhandlungen gar nichts mehr zu hören. So auch soll Matthias R. gegenüber einer Polizistin im Gespräch gesagt haben, als klar wurde, dass Fabian tot ist, dass er es seiner damaligen Ex-Freundin zutraut, das getan zu haben, aufgrund dieser beschriebenen Persönlichkeit. Heute sagt er, dass er absolut an ihre Unschuld glaubt und all diese Indizien für ihn keine Aussagekraft haben und für ihn nicht beweisen, dass sie seinen Sohn getötet haben könnte. Und das sorgte, wie gesagt, nicht nur bei den Anwesenden im Gerichtssaal für Verwunderung, würde ich sagen. Auch Fabians Mutter leidet unter diesen Aussagen, die getätigt wurden.
Fabians Mutter war bei ganz vielen Prozesstagen ja dabei. Wir haben gerade gehört, aus verständlichen Gründen bei den letzten nun nicht mehr. Und sie hat nach einem Prozesstag auch im Beisein ihrer Anwältin Christine Habeter mit unserem Kollegen Andreas Meyer gesprochen.
Fabians Vater hat mich tiefst enttäuscht und war mir sehr, sehr unangenehm, wie er sich dort verhalten hat. Und ich war auch peinlich berührt. Und einfach auch zu merken, dass er für Fabian nicht da ist. Er ist für Fabian nicht da und er steht nicht hinter ihm. Also mein Gefühl. Und somit möchte ich umso dringender bei jedem Prozesstag dabei sein und für Fabian zu kämpfen.
Also Alex, jetzt haben wir gerade Fabians Mutter gehört, die entsetzt ist von ihrem ehemaligen Lebensgefährten, von Fabians Vater. Und der hat ausgesagt, dass er Ende vergangenen Jahres, Anfang dieses Jahres wieder mit der Angeklagten zusammengekommen ist und auch, dass er sie regelmäßig in der Untersuchungshaft besucht. Ist er da in irgendeiner Art und Weise darauf eingegangen, wie das passiert ist?
Wie sie wieder zusammengekommen sind?
Ja, ja.
Nee, das hat er so klar nicht gemacht. Was er klar gemacht hat, ist, dass auch nach ihrer Festnahme am 6. November letzten Jahres, dass er sie auch da schon regelmäßig in der JVA besucht hat. Er sagt, er geht zweimal im Monat sie besuchen. Und in den Gesprächen, die Ermittler haben auch Mitschnitte aus dem Besucherraum im Gefängnis vorgespielt, ging es halt auch immer wieder um die Beziehung und wie man sie vielleicht retten könne. Aber da lässt sich jetzt nicht klar rekonstruieren, wann wieder der Punkt war, dass sie sich als Paar sehen. Aber irgendwie in diesen Gesprächen müssen sie wieder zueinander gefunden haben.
Okay. Also so in der Tat, finde ich, ist es nachvollziehbar, dass so einige Aussagen des Vaters so ein gewisses Fremdschämengefühl auslösen. Also ich fand das auch befremdlich, als er so über das Sexleben mit der Angeklagten gesprochen hat und auch vor allen Dingen über die Art und Weise, wie er das getan hat, wenn man sich überlegt, dass wir gerade uns im Mordprozess
seines eigenen Kindes
befinden. Also ja. das ist
im Prozess kam auch zur Sprache, dass Fabian den Kontakt zu seinem Vater abgebrochen hat, weil er eine körperliche Auseinandersetzung zwischen seinem Vater und der Angeklagten gesehen haben will. Dabei soll Matthias R. Gina H. geschlagen haben. Die Angeklagte wirft ihm das auch regelmäßig in Chatnachrichten vor, diese Gewalt. Das konnten wir sehen, weil Ermittler oder das Gericht, besser gesagt, diese Chatnachrichten auch im Prozess bisher präsentiert hat. Und einmal fragte ihn der Richter, ob es noch andere Gewalt gab, die er angewendet hatte. Und er sagte einfach ganz trocken, nur im Bett, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und das, ja, ich glaube, solche Sätze sind sehr vielen Leuten irgendwie im Gedächtnis geblieben und haben irgendwie diesen eigentlichen Kern des Prozesses, nämlich das Aufklären dieses schrecklichen Verbrechens, halt irgendwie sehr überschattet haben.
Auf jeden Fall. Also das ist auch, finde ich, in der Berichterstattung was, wo wir auch als Medien eine totale Verantwortung haben, dass wir da eben nicht in irgendeinem Folklore-Ding sind, ne, wo sich irgendwelche Leute irgendwelche Dinge an den Kopf werfen, sondern dass wir über einen Mordprozess gegenüber eines 8-jährigen Kindes berichten.
Das war auf jeden Fall immer so ein schmaler Grat, den man da gehen musste. Natürlich ist es auch irgendwie interessant, das zu erfahren, so weil es auch ein gewisses Bild von den Umständen einfach zeichnet, in denen Fabian gelebt hat.
Das ist ein gutes Stichwort, wenn ich da kurz reingehen kann, weil mir die ganze Zeit noch was auf der Seele brennt. Weil ich nämlich auch in unserer Berichterstattung den Auftritt der Oma von Fabian, also das ist die Mutter von Matthias R., auffallend fand. Tini, das war ein Tag, an dem du auch dabei warst. Magst du einmal beschreiben, wie die Oma aussah und auftrat, wie du sie wahrgenommen hast?
Ja, also ich fand, was mir so in Erinnerung geblieben ist, war das Gespräch zwischen dem Richter, der ja Fragen gestellt hat, und der Oma. Und der Richter hat ganz viele Fragen gestellt. Er wollte genau wissen, wie das Verhältnis von der Oma zu Fabian war. Und die Oma hat fast gar nichts gesagt. Also sie wollte nichts sagen. Sie hat immer nur Ja oder Nein gesagt. Und dann hat der Richter sie direkt gefragt, ob sie dann gar nicht wissen will, was mit Fabian passiert ist. Und dann hat sie ja gesagt, dass sie das nicht wissen will. Und da war so ein richtiges Raunen im Gerichtssaal. Und ich glaube, das beschreibt auch ziemlich gut, wie die Oma ja denkt oder ist.
Hattest du das Gefühl, dass sie eingeschüchtert war von der Situation? Dass sie deswegen so mucksch war, oder?
Ich hatte das Gefühl, dass das das Wesen der Oma war. Also vielleicht war sie auch eingeschüchtert von der ganzen Gerichtssituation, aber die Oma war sehr einsilbig, würde ich sagen. Also sie, als würde sie es nicht kümmern.
Okay. Alex, du hast sie auch erlebt. Wie hast du die Situation wahrgenommen?
Eigentlich ähnlich wie Tini. Ich würde sie, glaube ich, um es vorsichtig zu formulieren, als eine einfache Frau beschreiben. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, zur Art und Weise, wie sie aufgetreten ist. Was aber natürlich nicht rechtfertigt, dass eine Oma irgendwie absolutes Desinteresse an dem Mordfall ihres Enkels hat. Aber ich glaube, das spielt da irgendwie eine wichtige Rolle, dass sie da eine einfache Frau ist. Und was mir besonders irgendwie im Gedächtnis geblieben ist, ist ihr Outfit. gewesen tatsächlich. So, sie hatte ein T-Shirt an, auf dem Don't Worry, Beer Happy steht. Also nicht Bee, sondern das englische Wort für Bier. Ich glaube, da haben sich sehr viele Leute gefragt, warum man mit so einem T-Shirt zur Verhandlung geht, wo der Mord an deinem Enkel aufgeklärt werden soll.
Ja, mir ist auch noch in Erinnerung geblieben, dass ich gelesen habe, dass der Richter gefragt hat, ob sie denn mit ihrem Sohn nie über die Beziehung zu Gina H. Gesprochen habe und sie dann geantwortet hat, was geht mich das an? Und kann ich nicht nachvollziehen.
Nee, also sie konnte da sehr viel nicht zu sagen. Sie wurde auch gefragt, wie die Beziehung zu Dorina war, also zu Fabians Mutter, wie die Beziehung zu Gina war. Sie wurde gefragt, wann denn die oder warum die Beziehungen jeweils auseinandergegangen sind. Zu nichts konnte sie irgendwie was sagen. Angeblich wisse sie das alles nicht. Was den Richter auch sehr gewundert hat, denn als sich Matthias R. von Gina H. getrennt hat, ist er ja wieder zurück zu seiner Mutter nach Großbresen gezogen. Und auch da hat er sich gefragt, oder hat er sie gefragt, ob ihr denn nicht aufgefallen ist, so dieser Tag, an dem ihr Sohn auf einmal wieder bei ihr gewohnt hat. Aber sie sagte immer nur, er hat da oben seine eigene Wohnung, also er scheint irgendwie das Dachgeschoss des Einfamilienhauses zu bewohnen. Und es gab einfach sehr viel Nichtwissen.
Das da hätte ich jetzt auch nochmal nachgehakt. Also wir reden ja nicht davon, dass der eine Teil der Familie in München lebt und der andere lebt hier oben bei Rostock irgendwo, sondern die leben schon regional sehr, also nah beieinander.
Ja, sehr, sehr dicht. Aber angeblich wusste sie von all dem nichts und was dann nochmal auf Nachfrage durch den Staatsanwalt herauskam, der wollte nämlich wissen, ob sie sich im Vorfeld irgendwie mit ihrem Sohn abgesprochen hat. Und da gab sie zu, dass es ein Gespräch zwischen ihr und Matthias R. gab. Er ihr dann geraten habe, dass sie nichts sagen soll, wenn sie es nicht weiß.
Wir haben 9 Prozesstage hinter uns, 18 weitere voraussichtlich werden noch folgen. Tini, was ist dir von den Prozesstagen am meisten im Gedächtnis geblieben?
Was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, sind, glaube ich, die Bilder. Die vergisst man, glaube ich, einfach nicht mehr, wenn man die einmal gesehen hat. Aber auch die Sprachnachrichten, die Art und Weise, wie Gina H. spricht, bleibt mir, glaube ich, im Gedächtnis. Es war auffällig, ja, wie sie einfach sich geäußert hat, wie sie geredet hat über die Beziehung zu Matthias R. Und das wird mich auf jeden Fall noch beschäftigen, glaube ich.
Da kann ich mich erstmal nur anschließen. Ich fand auch so gerade bei den Sprachnachrichten von Gina H., auch wenn sie über Emotionen spricht, so meine Empfindung, kommt in ihrer Stimme diese Emotionen nicht rüber. Also sie wirkt oft sehr kalt, wenn sie redet. Das blieb bei mir auch hängen, genauso wie die Bilder vom Obduktionsbericht und von Fabians Leiche. Was ich sehr bewundert habe, ist die Stärke von Fabians Mutter. So, das ist mir auf jeden Fall auch gerade so aus den ersten Prozesstagen in Erinnerung geblieben. Auch wenn sie nachvollziehbarerweise jetzt die letzten beiden Prozesstage nicht dabei war. Das kann glaube ich, jeder irgendwie nachvollziehen und verstehen. Aber ich glaube auch, dass alle anderen Prozesstage für sie einfach wahnsinnig schwer sind, wenn da so detailliert über das Verbrechen an deinem Kind berichtet wird, wenn diese ganze toxische Beziehung zwischen Fabians Vater und Gina H. irgendwie zur Sprache kommt, dass das für einen Menschen einfach sehr schwer zu ertragen ist und dass sie das auf sich nimmt, um einfach für ihren Sohn irgendwie auch nach seinem Tod zu kämpfen und für Gerechtigkeit und ihm irgendwie eine Stimme und ein Gesicht zu verleihen. Das finde ich sehr stark und bewundernswert und ich glaube, das ist neben all dem Schrecklichen, was passiert, so das Positive, was mir im Gedächtnis bleiben wird.
Das hat sie auch mal über ihre Freundin quasi ausrichten lassen, dass sie die Öffentlichkeit deswegen sucht, weil sie einfach die maximale Aufmerksamkeit auf diesen Fall will, weil sie einfach alles dafür tun will, dass Gerechtigkeit.
Genau, sie will einfach nicht, dass ihr Kind und das, was ihm passiert, irgendwie vergessen wird.
Genau. Ich danke euch erstmal sehr für eure Zeit. In der kommenden Woche geht der Prozess weiter. Wir sind weiterhin auch mit einem Live-Ticker vor Ort und begleiten den. Werden wir natürlich auch mit unserem Podcast Tatort MV weiterhin tun. Auch da wird der Mordfall Fabian weiter behandelt. Wenn ihr aber noch Lust auf eine andere spannende Geschichte habt, haben wir noch ein bisschen was für euch. Nämlich haben wir einen neuen Podcast, OZ Die Story. Und da handeln die ersten Folgen von der Anastasia-Bewegung. Das ist eine Strömung mit rechten und antisemitischen Anteilen, die gerade versucht, in Mecklenburg-Vorpommern Fuß zu fassen. indem sie Schulen unterwandern will. Und auch da war Alex monatelang investigativ unterwegs, hat verdeckt ermittelt. Wahnsinnig spannende, umfassende, komplexe Geschichte, die du da mitgebracht hast. Kann ich nur empfehlen. Sehr hörenswert. Dann auch an euch herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Ich finde es toll, dass euch die Folgen bislang so gut gefallen. Und bis demnächst.
Kontrollierend und eifersüchtig auf der einen Seite, liebevoll und besorgt auf der anderen. Die Angeklagte Gina H. wird widersprüchlich beschrieben, bleibt kaum greifbar. Nun sollen Freunde, Bekannte und Polizeibeamte vor Gericht ein klareres Bild von ihr zeichnen. In Folge 4 von Tatort MV, der Fall Fabian, geht es um die Frage, wer ist Gina H.? Das war Folge 3 von Tatort MV, der Fall Fabian. Moderation Carla Quick. Redaktion Carla Quick und Oliver Kramer. Sprecherin Kaya Sesterhen. Aufnahmeleitung und Postproduktion Oliver Kramer und Benjamin Bartz. Tatort MV ist eine Produktion der Ostsee-Zeitung GmbH & Co. KG.